Herzlich willkommen zu Body and Mind, dem ganzheitlichen Podcast für Körper und Seele. Zwei Therapeutinnen im Gespräch mit Anna van Kessel und Britta Sand. Folge 22. Wut tut gut. Hallo Anna.
Hallo Britta, hallo ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge.
Ja, herzlich willkommen. Wir wollen heute ein bisschen über das Thema oder ganz viel über das Thema Wut reden, worüber ja sonst oft nicht so viel gesprochen wird.
Und wir haben wirklich viel zu sagen, diese Folge.
Deswegen haben wir den Titel auch schön kurz und knackig gehalten.
Ja.
Und nehmen dich da draußen und ich nehme dich, Anna, gleich mit in meinen Alltagsschmankerl. Ich habe ein wunderbares neues Kinderbuch gekauft zum Thema Wut. Und das würde ich uns gerne vorlesen, weil es so schöne Bilder hat, wie sich Wut anfühlt und was wir damit machen. Bist du bereit? Hast du Lust, Anna?
Oh, ich bin schon ganz gespannt auf dein Buch. Wie heißt es denn?
Es heißt, wenn Lisa wütend ist. Lisa ist ein Mädchen mit einem braunen, etwas struppigen Bob und ich würde sagen, sie ist so 4 oder 5. Und das Buch beginnt mit einer knallroten Doppelseite.
Kraftvoll.
Ja. Wenn Lisa wütend ist, dann knurrt sie so laut, dass sich sogar der Hund im Park vor ihr fürchtet. Wenn Lisa wütend ist, dann könnte sie einen Knoten in jeden Baum machen. Wenn Lisa wütend ist, schiebt sie alle Häuser zur Seite, sodass sogar die Katzen weglaufen müssen und die Erwachsenen gucken. Wenn Lisa wütend ist, dann kann sie den großen Bert mit einem einzigen Blick in eine Maus verwandeln. Wenn Lisa wütend ist, dann wird ihr Schatten riesengroß und feuerrot. Guck mal. Da sieht man den riesengroßen roten Schatten. Wenn Lisa wütend ist, dann trommelt sie mit den Händen so fest auf den Boden, dass alles ringsum zu tanzen beginnt. Alle Spielzeuge hüpfen, die Bälle hüpfen. Wenn Lisa wütend ist, stampft sie so fest mit dem Fuß auf, dass man es auf der anderen Seite der Erdkugel hören kann. Wenn Lisa wütend ist, macht sie sogar dem Bären Angst, der manchmal auf sie aufpasst. Der bleibt trotzdem da. Wenn Lisa wütend ist, würde sie am liebsten alle auf den Mond schießen. Und weiter noch. Wenn Lisa wütend ist, bekämpft sie jeden Windstoß. Mit Karate. Wenn Lisa so wütend ist, dass sie es nicht mehr aushält, dann muss sie ganz laut schreien. Sie schreit so lange, bis es ihre ganze Wut in der Luft zerreißt wie ein Blatt Papier. Und auf dem Bild sieht man Lisa mit ganz weit aufgerissenem Mund, geschlossenen Augen, roten Wangen und lauter kleine Papierfetzen fliegen um sie herum, wie die Wut, die zerreißt in der Luft. Dann muss Lisa lachen, weil die Wut plötzlich in vielen bunten Schnipseln auf dem Boden liegt und winzig klein ausschaut. Und dann steht Lisa da und die ganze Wut ist wie weggeblasen. Und da sieht man Lisa umgeben von diesen ganzen Wutpapierfetzen Und ein paar kommen noch aus ihrem Mund und die sehen fast schon aus, als wären es nur noch diese Pusteblumen-Dinger. Es ist heller am Himmel geworden und das Buch endet mit einer grünen Seite.
Wie schön, danke Britta.
Sehr gerne.
Also, da fällt mir gerade assoziativ das lateinische Wort für Wut ein, Furor. Also die ist so fuchsteufelswütend, eine Furie quasi. Und diese Wut, Lisas Wut, kann so viel machen. Die kann Häuser versetzen und ganz schön viele Leute erschrecken. Ich finde das wahnsinnig schöne Metapher für die ganz vielen Facetten von Wut.
Ja, genau. Ne, was passiert damit, wenn ich Wut rauslasse, ist auch so wunderschön beschrieben, ne? Dass sie ihre Wut dann irgendwann herausschreit. So dieser eigentlich sehr gesunde Impuls, das kann doch nicht sein, dass das in mir stecken bleiben muss. Das muss ich irgendwie loswerden.
Ja, und dass sie das so ganz selbstverständlich auf sich bezieht, diese Wut. Ich bin wütend.
Ja.
Und das aber für sich vielleicht nicht mehr so möchte und nach Wegen sucht, das loszuwerden.
Ja, weil das Schöne ist ja, sie richtet ihre Wut zwar nicht gegen irgendwie Menschen oder Dinge, sondern es ist ja nur, sie könnte in jeden Baum einen Knoten machen. Und doch reagieren ja alle drumherum. Der große Bert ist auf einmal klein wie ein Mäuschen und der Stoffteddy hat Angst. Und das beschreibt ja ganz gut, was so die Sache mit der Wut ist. Meine Wut darf da sein und die macht natürlich was bei denen, die es mitbekommen.
Ja, weil wir Menschen atmosphärisch auch lernen und auch diese Infos durch Körperhaltung, durch Anspannungsniveaus, durch Intonation und all diese Sachen, das nehmen wir ja wahr. Und dann richten wir uns ja dementsprechend aus. Und so eine Lisa hat natürlich auch eine ganz andere Ausstrahlung als eine andere kleine Frau.
Als die kleine freundliche Lisa, die sie dann ist, wenn die Wut verraucht ist, sozusagen. Und was wir ja oft erleben, und deswegen finde ich es auch schön, dass das ein Buch ist mit einem Mädchen als Hauptfigur ist, dass diese Wut nicht erwünscht ist. Und mein Eindruck ist, von uns Frauen und kleinen Frauen, Mädchen noch viel weniger als von Jungs. Da wird noch eher angenommen, dass das eine positive Aggressivität sein könnte, die da zum Ausdruck kommt. Oder? Wie siehst du das, Anna?
Auf jeden Fall. Ich stimme dir da sehr zu und da stimme nicht nur ich zu, sondern auch diverse Genderforscher, auch wenn ich diese binären Geschlechtszuordnungen echt manchmal schwierig finde in der heutigen Zeit, hat es doch auch viel, was wir vielleicht hier oder da mal mit betrachten können, weil wie haben wir als Mädchen, heutige Frauen, gelernt, dieses Gefühl spüren zu dürfen? Wie wurde in unserer Erziehung auf dieses wirklich schwierige Gefühl für Eltern eingegangen? Wie wurde damit umgegangen? Und wie viel Raum gab es für mich in diesem Gefühl? Und dieser Raum ist sehr unterschiedlich in der Erziehung bei Jungen und bei Mädchen. Und das finde ich total spannend, weil eigentlich zeigt die Forschung, beide Geschlechter ärgern sich gleich viel. Nur der Umgang mit diesem Gefühl wurde anders trainiert und auch anders sozialisiert. Und das bedeutet, dass, sage ich mal, Männer oder damalige Jungen, da einen viel selbstverständlichen Umgang mit ihrer Wut finden durften. Und wenn Mädels wütend wurden, dann waren die schwierig, dann waren die wenig mütterlich instinktiv, dann waren die weniger liebevoll und dann waren die einfach nur laut und nervig. Und dann wurde das sofort auf deren Persönlichkeit, sage ich mal, attribuiert. Und bei Männern sind es dann eher die Umstände, die sie wütend machen. Ja. Ich finde es total krass, dass es, sage ich mal, da auch in der Forschung Beweise für gibt, dass es einfach, das eine ist innewohnend in der Person und das andere ist eine Legitimation der Umstände außenrum. Ja. Und da finde ich eine krasse Disbalance irgendwie.
Total. Und da kommen mir sofort zwei Sachen. Das eine ist, du wir haben über Furios gerade geredet, ne? Die Wut ist furios. Und die Furie ist ja ein total negativ belegter Begriff. Und ich habe, als du es ausgesprochen hast, gedacht, wie heißt denn der Mann, der das macht? Ist das dann der Furie? Das gibt's gar nicht, oder?
Weiß ich nicht. Der Furor?
Weil irgendwie
finde, das sollten wir etablieren.
Genau. Lass uns da mal bitte, also wenn du da draußen Ideen hast, wie das männliche Pendant oder das NB-Pendant zu Furie sein könnte, bitte schreib uns das mal. Weil das ist wieder sowas, was genau widerspiegelt, was du uns gerade beschrieben hast. Das ist bei einer Frau als Attribut, als ihr zugehörig sofort wahrgenommen wird. Und ich habe auch gelesen ein bisschen über die Geschichte der Wut und wie mit Wut umgegangen wurde in der Philosophie und in der Psychologie. Und Sir Francis Bacon hat im 17. Jahrhundert auch gesagt, die Wut ist eine Charakterschwäche, die eine typische Emotion ist der Schwachen. Und zu diesen Schwachen zählt er natürlich die Kinder, die Frauen, die Alten und die Kranken.
Gleiche Kategorie.
Also gleiche Kategorie. Es ist wieder so.
Sprachlos macht mich das, Britta. Ich werde richtig wütend, merke ich.
Und wenn du so wütend bist, sag mal, welche Farbe hat denn deine Wut, Anna, wenn du wütend wirst?
Ja, ich finde, Rot passt schon ziemlich gut.
Schon,
weil,
ne?
Mir wird echt ziemlich warm, wenn ich wütend werde. Also ich merke innerlich, ich werde total unruhig. Es dreht sich schneller. Es erzeugt Wärme, es erzeugt Stress, es erzeugt, dass ich nicht gut still sitzen und aushalten kann. Ich muss dann immer was tun dagegen oder dafür, je nachdem. Aber es ist auf jeden Fall etwas sehr Belebendes und sehr Bewegendes.
Genau, also was ich auch nochmal für mich gecheckt habe, Wut ist eine Emotion, die ganz viel physiologisch, also in unserem Körper auslöst. Die schüttet einen Haufen Stresshormone aus, so wie Cortisol, Noradrenalin und Adrenalin, erhöht den Blutzuckerspiegel und den Blutdruck, was ja alles Zeichen dafür sind, die macht uns bereit für Action. Und alles wird besser versorgt mit zusätzlichem Blut, also Herz, Lunge, Gehirn, alles kriegt eine höhere Blutversorgung. Der Puls geht hoch, so wie du dich auch gerade beschrieben hast. Wir fühlen uns hellwach und voller Energie, bereit zu reagieren, also zu kämpfen oder zu fliehen. Und das ist oft ja schon lesbar, bevor wir was ausgesprochen haben, was uns wütend macht, ne? Diese Körperreaktion. Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden von einem Anthropologen, der gesagt hat, und dass Wut so leicht erkennbar ist, hat bei unseren Urahnen, bei unseren Vorfahren eigentlich zu einer Minimierung von Konflikten geführt, weil sich dann, ich nehme jetzt mal einmal die NeandertalerInnen, als Beispiel, zwei Menschen gegenübergestanden haben, wobei dem einen super spürbar war, durch die Röte im Gesicht, durch die Anspannung, da ist jemand jetzt wahnsinnig wütend. Und das war eigentlich genug, wie so ein Drohgehabe, was Tiere auch untereinander machen. Ne? So eine Katze, die mal faucht und signalisiert oder sich aufplustert und dann muss es erst gar nicht zum Konflikt kommen. So ein Hund, der mal die Zähne bleckt. Und dieser Anthropologe, ich habe jetzt gerade seinen Namen nicht parat, hat gesagt, dadurch haben deutlich weniger kleine, mittlere Konflikte stattgefunden untereinander, weil die Fronten damit geklärt waren. Es war irgendwie klar, da ist was gewesen Und man hat erstmal so ein bisschen sich Zeit gegeben, das zu sortieren oder was auch immer nötig war. Das fand ich super spannend.
Finde ich total nachvollziehbar, weil es signalisiert ja sofort eine Haltung, wie ich zu etwas stehe oder wo auch eine Grenze vielleicht ist, die besser nicht überschritten werden sollte. Ja. Es ist direkt ein aufflammender Affekt, der nach außen dann bestenfalls sichtbar werden darf, um etwas einzuordnen für ein Gegenüber.
Ja.
Und das finde ich auch, das geht damit ein bisschen einher, was ich in der Genderforschung gefunden habe. Denn ein Affekt wird dann meistens akzeptiert sozial, wenn er authentisch und direkt kommt.
Ja, ja.
Dann haben wir größere Chancen, dass Wut auch da sein darf, auch sogar als Frau, weil das dann, sag ich mal, eine direkte Reaktion ist. Aber inwieweit wir da mit unserer Wut authentisch sein dürfen, das bestimmt unsere Erziehung und unsere Kultur, in der wir leben. Und wie wir, sag ich mal, das kennenlernen durften.
Ja. Damit umzugehen. Erzähl uns da doch gerne mal mehr von, weil ich nämlich auch so, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr hier sein lassen, was denn Beziehung haben und Wut zeigen dürfen, was das miteinander zu tun hat und wie wir das gelernt haben, Anna. Was hast du da gefunden?
Also, die Wut, ich habe erstmal eine ganz allgemeine Definition, um da vielleicht nochmal anzusetzen, von Alfred Adler. Das ist der Gründer oder Schöpfer der Individualpsychologie. Das bedeutet die Psychologie, die sich mit dem Menschen an sich, mit dem Einzelnen beschäftigt. Und der sagt, Aggression ist jene zentrale, übergeordnete Kraft, die den Menschen mit der Außenwelt aktiv verbindet und die all seine Empfangs- und Gestaltungswerkzeuge koordiniert. Das heißt, wenn mich etwas wütend macht, dann verbindet mich das auch ein bisschen mit meinem Drumherum und auch mein Drumherum verbindet sich vielleicht dann mit mir oder hält Abstand, weil das ist ja ganz häufig die Reaktion auf Wut. Oh, den lasse ich jetzt erstmal lieber wieder runterkommen, dem komme ich jetzt lieber nicht zu nah oder ihr komme ich nicht zu nah. Genau. Und es hat sofort diese zwischenmenschliche Komponente, dieses Gefühl. Also ich weiß auch nicht, ob du diese Sätze kennst von Menschen, die dir bis jetzt begegnet sind oder sogar von deiner eigenen Geschichte, Britta. Aber häufig ist es ja so, dass man sowas mal mitbekommt wie schäm dich dafür oder du warst wieder so anstrengend oder warum bist du so laut, dass man quasi einem Elternteil oder einem Erziehungsberechtigten durch das eigene Gefühl, was man innewohnen hat, jemanden etwas antut. Und dann hat es direkt so eine zwischenmenschliche Komponente, obwohl es ja eigentlich vielleicht mein Gefühl ist oder meine innewohnende Reaktion auf etwas, was ich nicht möchte oder nicht will oder in dieser Form gar nicht so haben möchte. Und dann wird mir abgesprochen, bei mir zu bleiben. Also dann muss ich, um, sage ich mal, mein Gegenüber zu beruhigen oder nicht so sehr zu stressen, mich von meinem Gefühl entfernen, was vielleicht gerade Wut ist. Und dann muss ich lernen, das hinter anderen Gefühlen zu verstecken, damit ich das überhaupt irgendwie aushalten kann. Dann muss ich es vielleicht nicht gegen jemand anderen richten, sondern gegen mich selber und mich klein halten oder mich im schlimmsten Falle auch verletzen. Oder ich darf das überhaupt in keinster bewusster Art und Weise auf mich, sage ich mal, beziehen und muss es immer nach außen projizieren. Aber eigentlich bin ich innewohnend sehr, sehr wütend, wenn ich in allem und jedem, der mir begegnet, was mit Wut verbinde oder sehe. Und das ist, sage ich mal, die sozialisierende Komponente, dass man als Kind in unserer Gesellschaft oft ein schlechtes Gewissen gemacht bekommt und somit Schuld aufgeladen wird, wenn man wütend wird.
Genau, also einfach gesprochen, ich als Kind bin wütend und statt ich gespiegelt werde, oh, jetzt bist du ganz schön sauer, was mir das Gefühl geben würde, da versteht mich jemand und die Spiegelung könnte dann ja sogar weitergehen, so ähnlich wie in unserem Kinderbuch zu sagen, das macht mir fast Angst oder das ist schon, also es ist richtig doll, wie du wütend bist, wird es dann weggedrückt, weil die Bezugsperson vielleicht nicht damit umgehen kann, vielleicht selber erlernt hat, Wut darf nicht da sein. Und
oder man wird auch beschämt. Also ganz viele Kinder, die so laut und so richtig schreien vor Wut und dann lacht ein Elternteil darüber, weil es einfach furchtbar witzig in Anführungszeichen ist, wie so ein kleines Wesen so eine krasse Regung zeigt. Und dann wird sich über mich lustig gemacht. Das ist ja absolut vernichtend von der Qualität.
Total. Und das ist ja auch nur etwas, womit sich dann der Erwachsene drüber stellt und die Beziehung verlässt in dem Moment zu dem Kind. Das ist ein Beziehungsabbruch, weil ich selber nicht damit umgehen kann. Und das gehört halt so ein bisschen dazu. Oder ziemlich viel dazu, finde ich. Also als dreifache Mutter kann ich ohne jetzt hier zu viel zu verraten, was meine mittlerweile erwachsenen Kinder wahrscheinlich nicht so gut fänden, kann ich sagen, dass ich oft das Gegenüber von kindlicher Wut war. Und die Wut war so unterschiedlich, wie diese drei Kinder in ihrem Charakter sind. Und es gehört zu dieser Beziehungsarbeit dazu, das irgendwie auszuhalten. Das heißt nicht, ich muss da drin vergehen und muss mich überschütten lassen von Wut, weder von meinen Kindern noch von einem anderen Menschen, mit dem ich gerade in Beziehung bin. Und doch hat Wut was mit Beziehung zu tun. Zum Beispiel pubertierende Kinder, die sehr wütend sind auf ihre Eltern, die nutzen diese Wut als Schaffenskraft, um sich abzugrenzen. Wenn sie keine Verbindung mit ihren Eltern hätten, wären sie nicht wütend. Dann wären sie woanders wütend, aber nicht zu Hause. Es sagt ja was über den Bindungsstil aus, wo ich gerade in der Pubertät meine Wut auslebe. Wenn ich zu Hause funktioniere und im Außen ausflippe, dann habe ich nicht genug Bindungssicherheit, um mich zu Hause zu reiben. Und eine gesunde Bindung hält das aus und bietet das auch an. Du darfst mich doof finden, um dein eigenes Frauen- oder Männerbild zu finden, wenn du in der Pubertät bist. Und ja, das ist anstrengend. Mir hat, glaube ich, geholfen, dass ich selber ein sehr wütendes kleines Mädchen war und es dafür keinen Raum gab.
Auf jeden Fall. Und diese Vernichtungskraft von dem Wutgefühl, also erstmal ist das Gefühl an sich ziemlich bedrohlich, wenn es einen so ins Beben bringt und so in so eine Form bringt, dass man gar nicht mehr weiß, wohin mit sich. Ja. Das ist erstmal vernichtend und dann sind ja oftmals diese schwierigen Reaktionen der Umwelt das weitere Vernichtende, wenn das mit einer Beziehung anrichtet, die dann eventuell abgebrochen wird oder distanziert wird und man dann auf einmal alleine und überflutet mit diesem Gefühl dasteht. Und wir überspitzen das natürlich hier ganz, ganz bewusst, aber so oft hat man das ja als ganz kleiner Mensch, weil man versteht es einfach noch nicht. Man spürt diese Körperkomponente von Wut und weiß gar nicht, ey, eigentlich bin ich wütend, eigentlich will ich das hier nicht. Und das ist ja eigentlich auch eine wunderbare erste Form der Persönlichkeit und des Ich-Seins, dass ich mir erlauben kann und sagen kann, hey, das will ich nicht. Das ist meine Haltung und das ist meine Reaktion dazu. Und ich finde das nicht gut, was hier gerade passiert.
Das ist Autonomie, ne?
Ja. Und so wird gerade leider unserer weiblichen Form oft vieles angetan, weil wenn Frauen eine Stimme kriegen, auch in ihrer Wut, dann haben vielleicht Männer manchmal, kommen nicht gut weg damit oder fühlen sich bedroht in ihrer machtvollen Position und dann kommt die Psychodynamikerin in mir raus, die dann mit dem Wort Kastrationsangst um sich wirft, was eben bedeutet, entmannt zu werden. Und hier bringe ich ein kleines Alltagsschmankerl mit von der lieben Michelle Obama, die gesagt hat, war ich zu laut, zu wütend oder zu entmannt? Oder war ich zu sanft, zu sehr eine Mutter und zu wenig eine Karrierefrau? Also egal wie, finde ich, so hört sich dieses Zitat an. Man kann irgendwie es niemandem recht machen, egal wie man es macht.
Wie Frau es macht vielleicht, ne?
Danke für diese wichtige Korrektur, wie Frau es macht. Genau.
Es ist tatsächlich so, den Frauen wird abgesprochen, dass mit dieser Emotionalität, die sie mitbringen, mit diesem Wutgefühl, trotzdem Fakten und berechtigte Kritik einhergeht. In vielen Fällen. Natürlich macht Wut oft eine unangemessene Form. Das ist ja das, was in diesem Buch auch beschrieben ist, weil es so feurig ist, weil diese Ladung, diese emotionale Ladung, die wir dann haben, zu einem gewissen Kontrollverlust führt, zu so einer Explosion. Und das beschreibt vielleicht auch im Umkehrschluss, warum es so schädlich ist, auch körperlich und psychisch schädlich ist, wenn wir das nicht explodieren lassen in irgendeiner Form, sondern es implodiert in uns. Da hast du ja, glaube ich, auch was zu gefunden, Anna, ne?
Ja, weil Wut ist ja so ein Selbsterhaltungsgefühl. Also durch Wut, Wut möchte mir evolutionsbedingt mich am Leben halten. Und das bringt mich auch nach vorne. Auch hier wieder im Lateinischen ist Aggregate nach vorne gehen, von Aggression kommt. Da will sich was bewegen. Da bewegt sich was. Und wenn ich, sage ich mal, nicht erlaubte Aggressionen bei mir identifizieren kann, dann richtet sich das vielleicht in Form, wenn ich jetzt in Form von Symptomen schaue, eher mit unterdrückenden, depressiven Gefühlen. Also mich nicht in meiner Kraft fühlen, das Gefühl haben, stehen zu bleiben, eingefroren zu sein oder irgendwie nicht mehr richtig mitzukommen. Das können alles Anzeichen sein von unterdrückter Wut, weil die Depression ist eine wuthemmende Krankheit und hält einen dann auch vielleicht eher in einem netten, zwar nicht glücklichen, aber in einem netten, angepassten Zustand, obwohl wir uns nicht gut fühlen. Und kommt aber vielleicht dem Arbeitgeber zugute oder dem Familienkonstrukt oder den Freundschaften, was auch immer, wer davon profitiert. Auf jeden Fall ist es nicht das Selbst.
Nee.
Ja.
Ja.
Also
es gibt viele Studien dazu, die eben die belegen, was dieser verinnerlichte Zorn in uns anrichten kann, diese, ne? Es gibt einen US-Psychologen, Raymond DiGiuseppe, und der forscht zu emotionalen Störungen, zu Angststörungen unter anderem und Depressionen. Und der bestätigt das auch, was du sagst, Anna, dass diesen Zorn in sich wegdrücken und verinnerlichen ziemlich hoch steht in dem Ranking von Faktoren, die wissenschaftlich betrachtet zu Depressionen und zu emotionalen Störungen führen.
Ja, jetzt so aus meinem therapeutischen Erleben ist es sehr häufig auch eine soziale Angststörung, weil ich nie gelernt habe, wirklich alle meine gesamten Facetten meiner Gefühle im sozialen Kontext zu erspüren und zu, sage ich mal, einen Umgang damit zu finden. Ja. Das heißt, ich bin super unsicher, wenn mich etwas aufwühlt, wenn mich etwas ängstigt, wenn mich etwas wütend macht. Und deshalb vermeide ich soziale Kontexte.
Na, und da haben wir vielleicht eben dann auch die Vorstufe, warum das so ist, weil wir ja nicht gelesen worden sind und nicht gespiegelt worden sind in diesen unerwünschten Emotionen, vor allen Dingen in der Wut. Das heißt, ich weiß vielleicht gar nicht bei mir selber zu lesen, was ist das denn da gerade, was sich da in mir breit macht. Und das fühlt sich dann so beängstigend an, dass wir es eben nicht zulassen. Und wie du sagst, dann vermeiden wir natürlich mehr und mehr, also je mehr Beschämungen oder je mehr schlechte Erfahrungen gekommen sind bei so einem starken Gefühl von Wut, das sich zeigt, umso mehr beginnen wir uns davor zu schützen, dass uns da wieder was passiert. Und im Zweifelsfall vermeiden wir dann all diese Situationen oder probieren in sämtlichen Lebensbereichen ganz viel Kontrolle auszuüben und fangen an, sehr kontrolliert zu essen, zum Beispiel, oder andere Dinge zu kontrollieren, die in unserem Kontrollbereich liegen, um zu kompensieren, dass wir keinen Umgang erlernt haben mit dem Unkontrollierbaren.
Ja, und dann richtet sich die Wut gegen das Selbst und dann tut es nicht gut und früher oder später kommt es dann wirklich zu sehr, sehr schwierigen Zuständen oder noch viel unkontrollierbaren anderen Gefühlen, weil das ist dann oftmals nicht die Wut, die uns direkt sichtbar und greifbar wird, sondern etwas anderes, was uns auf Umwege dann vielleicht zu dieser unterdrückten Wut führt. Aber erstmal kommen wir mit ganz anderen Themen nicht klar.
Ja. Was machen wir denn dann am besten mit unserer Wut, wenn sie da ist, wenn wir sie rauslassen wollen und doch irgendwie sie unsere Emotion bleiben soll? Also Lisa hat dann ja ganz laut geschrien, bis ich das alles so entladen kann, bis sie das Gefühl hatte, die Wut zerfliegt in lauter Papierfetzen und dann ebbt sie ja auch ab. Was machen wir damit?
Also es gab mal früher so eine Idee in der Psychoanalyse oder generell in der Psychotherapie, dass man etwas kathartisch ausagieren soll. Dass man, wenn man nur laut genug schreit, sich alles setzt und löst. Und danach ist alles, dann weiß ich, wie ich mit Wut umzugehen habe. Also so einfach ist es dann doch nicht, weil dann hätte ich, glaube ich, keinen Job. Also.
Hat sich nicht so ganz bewährt.
Ja, ich glaube nicht. Und es gibt so viele Gründe, auf dieser Welt und in dieser Gesellschaft wütend zu sein. Erstmal ist es zu bemerken, wie zeigt sich bei mir Wut? Und wenn ich körperlich das bemerken kann, dann kann ich es vielleicht auch direkt in Situationen besser orten, dass es vielleicht hier sich um eine Wut handeln kann. Und dann kann ich mir auch vielleicht auf Gedankenebene bewusst machen langsam, was macht mich denn hier so wütend? Und wo bemerke ich das immer? Und ist das immer, wenn mir jemand irgendwie über den Mund fährt oder wenn ich abgeschnitten werde oder wenn gefragt wird, aber die Antwort ist irgendwie nicht interessant? Also allein sowas kann ja furchtbar wütend machen. Gerade bei so Festen, wo Familie zusammenkommt, wo man dann mit allen möglichen alten Geschichten wieder konfrontiert wird, das kann einen auch alles ziemlich rasend machen. Genau. Und deshalb nimm wahr, wie deine Antwort ist auf etwas, was dich wütend macht. Nimm es ernst und du musst es nicht sofort benennen und ein Gegenüber konfrontieren. Nein, darum geht es nicht. Es geht um eine eigene Reflexion, um eine eigene Wahrnehmung deines Wutgefühls und dann die Frage, was tut dir jetzt gut? Hier geht es nur um das Du. Also nur um das Ich quasi. Was brauche ich, wenn ich mich so fühle? Und erstmal brauche ich vielleicht einen geschützten Raum, um mir das bewusst zu machen, um dann mit meinem Wissen, meinem bewussten Wissen, neu in so eine Situation zu gehen. Um zu sagen, hör mal, als du das gesagt hast, finde ich, geht gar nicht. Das macht Folgendes mit mir und das möchte ich nicht. Genau. Oder zu sagen, gar nicht so, sage ich mal, offensiv, das so zu offenbaren, sondern einfach nur zu sagen, sehe ich anders. Das ist meine Meinung dazu.
Ja. Na, das wäre ja eine Abgrenzung. Ich kann kann es nutzen, um mich besser abgrenzen zu können und da vielleicht auch die nötige Klarheit mitzubringen. Ich kann mich spürbar machen. Das war so die erste Variante. Mhm. Wenn ich so ein bisschen runtergekocht habe, zu beschreiben, okay, das hat das und das mit mir gemacht und ich möchte dir das gerne nochmal mitgeben, damit du weißt, was da los ist bei mir bei so einem Thema. Mhm. In der ersten Hilfe-Box, hast du noch was? Ich sehe dich gerade so.
Ich wollte dich fragen, weil du ja so ein bisschen unsere Expertin bist für das Körperliche. Was hilft denn körperlich, die Wut zu, sage ich mal, wieder loszuwerden?
Das ist super, dass du mich fragst. Ich hatte gerade den Ansatz, wollte sagen, und in die Erste-Hilfe-Box, um auch mit diesen körperlichen Symptomen umzugehen, beziehungsweise aus meiner Sicht lernen wir auch, wie es sich anfühlt, wenn sich Wut entladen darf. Mhm. Ich bringe mal drei so Minisachen mit. Das eine ist eine super einfache progressive Muskelentspannung, die auch zu der Körpersprache von Wut passt. Mhm. Dass du, was wir oft natürlich sowieso machen, die Fäuste zu ballen, dass du die mit dem Einatmen ganz bewusst ballst und du kannst die auch richtig zusammenquetschen. Vielleicht merkst du dabei dann auch, dass dein Kiefer sich auch zusammenquetschen würde und löst dann allerdings entweder ganz bewusst, ganz langsam mit dem Ausatmen. Das ist manchmal zu gebunden, zu langsam bei richtig doller Wut. Dann kann es besser sein, wenn du dann ausatmend wie die Finger alle wegfletscht, um so eine wirkliche Entladung für das Nervensystem zu kreieren. Also ein Faust quetschen, auch alles andere mit quetschen, was gequetscht werden will, und dann entladen mit dem Ausatmen. Wenn du zufällig einen Zettel und einen Stift in der Nähe hast und dir das zum Beispiel in einem Jobmeeting oder Ähnlichem passiert, dann kannst du auch einfach mit den Stift bewegen und kannst dich mal abholen lassen von der inneren Dynamik. Dann erlebe ich ganz oft in meiner Arbeit, dass Menschen dann sehr, sehr schnell oder sehr, sehr zackelig werden und dass es allerdings auch von alleine sich beruhigt, so nach ein, zwei Minuten. Das ist zum Beispiel ein super Tool. Kannst du wunderbar auch mit Jackson-Kreiden machen, also mit Stiften, die stabil und gleichzeitig weich sind, weil du darüber nämlich lernen kannst, ich kann mich dieser Dynamik anvertrauen und sie nimmt ein natürliches Ende. Sie überrollt mich nicht, sondern sie ist nur eine Emotion, wie viele andere auch. Und ich kann der Dynamik folgen und es abreagieren. Und es ist tatsächlich so, dass danach sich auch diese ganzen Körpersymptome wie Anspannung, wie dieser fokussierte Blick und Blutdruck und sowas normalisieren. Ja. Das wären so zwei. Ich habe gesagt drei, ich weiß gar nicht mehr jetzt genau. Als drittes hatte ich, genau, wenn du jemand bist, die gerne laufen geht, dann kannst du an Wuttagen auch einfach so kleine Zwischensports einbauen, dass du wie HIIT-Momente kreierst, wo du so schnell wirst oder so schnell auf der Stelle läufst, so ähnlich wie mit dem Stift eben, wie es gar nicht mehr schneller geht und wartest, bis dein Körper automatisch wieder langsamer wird, weil du nicht mehr kannst. Und das kannst du ja auf so einer Joggingrunde quasi frei wiederholen, so oft du das brauchst.
Ja. Ja. Auch da vielleicht noch ein paar mehr Optionen zu nennen, die so aus meinem therapeutischen Werkzeugkoffer sind. Aufstampfen. Also mal so richtig krass, schwungvoll, mit ganz viel Schmackes so richtig auf den Boden hauen oder in dein Kissen boxen oder an heißen Sommertagen ein nasses Handtuch gegen einen Baum schleudern oder so, weil da braucht es richtig viel Kraft. Nasse Handtücher sind verdammt schwer. Ja. Oder auch walken. Also weil diese Bewegung mit den Fersen so aufzustampfen in so einem Stechtempo, herrlich. Also gerade an so wütenden Tagen kannst du da richtig mal was rauslassen, um danach dich noch ein bisschen auf mentaler Ebene vielleicht mit der Ursache zu beschäftigen. Aber meistens muss die körperliche Anspannung erst mal abfließen. So meine Erfahrung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Britta.
Total. Das wollte ich auch, würde ich genauso oder kann ich genauso unter und auch beschreiben. Die Anspannung darf erstmal raus. Die emotionale Ladung braucht erstmal eine Entladung und dann kannst du wieder klar denken. Das hatten wir ja auch schon öfter. Die beiden Hirnhälften verbinden sich wieder, weil dein Stresszentrum, die Amygdala, runterfährt. Und dann kannst du auch klar analysieren und kannst herausfinden, okay, guck mal, da habe ich mich nicht gesehen gefühlt. Das kenne ich von mir. Oder dich selber fragen, was hat mich denn da so wütend gemacht? Und damit kannst du wieder in eine Selbstbeobachtung kommen.
Ja.
Und für dich herausfinden, was sind so, was bringt mich auf die Palme und woher kommt denn das?
Und wie kann ich mich wieder sicher nach unten manövrieren von der Palme? Und das ist super wichtig, dass wir es, sage ich mal, gesellschaftlich auch ein bisschen vorleben, dass es okay ist, dass Frauen auf die Palme kommen dürfen, dass wir auch untereinander als Frauen vielleicht das auch mehr, dem mehr Raum geben und sagen, hey, super wichtig, dass du jetzt erstmal richtig wütend sein darfst über das Thema, wäre ich auch.
Ja.
Ja, möchtest du es erstmal so lassen oder sollen wir wirklich schon direkt über eine Lösung? Weil oft braucht es keine Lösung. Es braucht einfach nur ein offenes Ohr und ein Annehmen eines heftigen Emotionszustandes meines Gegenübers.
Ja. Ich habe noch eine kleine Sache, von sehe ich total genauso und mir kommt dann gleich so, wenn wir bei uns Frauen sind, kommt mir natürlich auch Familie und Jasper Juhl, das ist ja ein sehr bekannter Familientherapeut, jetzt mittlerweile verstorben, der hat auch gesagt, er ist für ein absolut authentisches Elternsein im Sinne von Kindern auch zeigen, dass sich Eltern auch streiten, dass eine Mutter, ein Vater, ein Elternteil sauer sein kann. Mhm. Und auch, dass die Eltern untereinander sich streiten und wieder zusammenkommen oder eben ein Kind sich mit Eltern streiten kann, weil er gesagt hat, und das beobachte ich bei vielen jungen PatientInnen, die Probleme mit Emotionen haben in der Klinik, die haben nicht erlernt, dass es normal ist, dass man sich streitet, auch wenn man als Paar lange zusammen ist und wie man die eigenen Eltern erlebt. Und wenn immer nur hinter verschlossenen Türen abgeglichen wird, so wo es Stress drüber gibt, erstmal ist das atmosphärisch sehr spürbar für Kinder, dass da was anderes unter der Oberfläche ist und das wirkt viel bedrohlicher, als wenn sie ihre Eltern mal streiten sehen. In einem hoffentlich möglichst konstruktiven Weg. Und der sagt, Jules sagt sogar, selbst wenn ich da mal drüber bin, ist es auch meine Aufgabe, mich dann zu entschuldigen oder zu sagen, sorry, wenn ich dir da vielleicht Angst gemacht habe, Kind. Ich war sehr wütend und das musste einmal raus. Jetzt, ne? Zum Beispiel, Kind kriegt einen Streit zwischen den Eltern mit oder Mutter ist einfach sehr sauer, Vater sehr sauer.
Ja, dadurch lernen wir auch, die Welt gerät kurz aus den Fugen und wird dann aber wieder zusammengesetzt.
Ja.
Das heißt, es ist auch nicht so bedrohlich dann mehr. Also das ist auch ein Mega-Learning, was durch sowas passiert. Wenn es wieder in die Fugen gerät, sag ich mal, zurück.
Genau. Also wofür wir hier natürlich keine Lanze brechen, ist, dass Kinder oder Menschen in gewaltvoller Umgebung bleiben und sein müssen und sich schönreden müssen, dass diese Wutausbrüche normal sind. Nicht. Wenn dir das widerfährt, da darfst du dir Hilfe holen, da darfst du dir Unterstützung holen. Und das haben wir auch gemeint mit dem, dass Wut eigentlich erstmal ein persönlicher Prozess ist. Ich darf wütend sein und ich darf dir trotzdem kein Leid antun mit meiner Wut.
Und es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Wut und Hass, weil Hass ist etwas, was man als Mensch in der Regel nur, also ich sage immer nur in der Regel, weil beweisen kann ich es jetzt nicht, im Gegenteil, aber die Forschung hat auch gezeigt, dass Menschen, die Hass empfinden können, müssen eigentlich selber zuvor schmerzhaft behandelt worden sein, gedemütigt worden sein und sogar teilweise gequält, weil Hass ist so ein intensives und sehr klares Gefühl. Da hat kein anderes Gefühl parallel irgendwie eine Schnitte, weil es einfach so scharf und so spitz ist, weil es das sein musste. Weil der Schmerz, der uns zugefügt wurde, selber so intensiv war. Und darüber sprechen wir nicht. Wir sprechen über Wut und nicht über Hass.
Ja.
Genau. Ich habe noch ein wichtiges Alltagsschmankerl, weil das gerade so mega gut passt in die Bedeutung von Wut bei Frauen. Das würde ich noch einmal ganz kurz zitieren, Britta.
Auf jeden Fall. Ich finde, das ist eine schöne Abrundung für unser heutiges Gespräch.
Gut. Also von Soraya Chemali, glaube ich, wird sie gesagt. Aus dem Buch, denke ich mal, oder Artikel Wut wird zu ihr, die Macht der Wut von Frauen. Und zwar sagt diese Frau, die Bedeutung und Sichtbarkeit der kollektiven Wut von Frauen kann nicht genug betont werden. Diese Wut erfordert Entschlossenheit, Nachdenklichkeit und Arbeit. Es bedeutet, unsere eigene Wut zu respektieren und bereit zu sein, die Wut anderer Frauen zu respektieren. Wie wirkt das auf dich?
Sehr schön, dass sie sagt, es erfordert Respekt und Arbeit und Nachdenklichkeit, wo wir Wut doch eher als sowas, was so sich so aus uns ergießt, empfinden. Und diese Idee von lasst uns mal alle zusammenhalten und Wut mehr zeigen und Wut mehr wahrnehmen und vielleicht auch respektieren, wie viele Gründe, wie viele gute Gründe es gibt für diese Wut.
Ja. Und dass es Entschlossenheit erfordert und auch ein bisschen eine Berechtigung hat, dran zu bleiben, weil es gibt ehrlicherweise da noch ganz große Missstände in, sage ich mal, Pay Gap oder sonstigen Themen. Da braucht es auch ein Kollektiv, um daran zu arbeiten, dass es anders wird. Und da können wir bei uns, bei unserer eigenen Beziehung zu unserer Wut anfangen, aber auch in der Beziehung, wie gehen wir mit der Wut anderer Menschen um uns herum um. Ja. Und ich finde, ein Respekt und würdevoller Umgang mit Wut ist das A und O dabei.
Das stimmt. Und du hast eine schöne Überleitung gebracht zu dem Thema, über das wir beim nächsten Mal sprechen wollen, nämlich da gibt es noch was zu tun. Wir wollen übers Gestalten, über Schöpferinnentum sprechen das nächste Mal.
Und, weil die Psychodynamik von Wut ist, man gestaltet etwas. Es ist etwas Innewohnendes, es ist der Vorläufer von schöpferischer Kraft. Deshalb, das sagte auch Alfred Adler, dass Wut, sag ich mal, ein beginnendes Gefühl ist von etwas Neuem. Und wie wir das schaffen, in eine Schöpfungsphase zu kommen, das besprechen wir nächstes Mal bei Body and Mind.
Danke, das Britta. Machen wir. Danke, liebe Anna. Danke dir da draußen.
Wir wünschen euch einen wunderbar wütenden Tag und hoffen, dass ihr was mitnehmt, einen Impuls, wie Wut gut tun kann für euch. Bis bald.
Bis ganz bald.